Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das kennen doch einige von uns hier, dieses Gebet. Die Tochter eines Freundes hat mal gebetet: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen. Amen. Auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. Nein, aber die Originalversion dieses Gebets, das ist ja für uns etwas Selbstverständliches, dass wir sehr vertraut mit Gott beten können und dass die Vorstellung, dass er in unserem Herzen wohnt, dass die uns sehr, sehr vertraut ist und nicht kompliziert irgendwie. Das Gleiche ist, wenn wir beten: Komm, Heiliger Geist, komm, füll diesen Raum, sei mitten unter uns. Auch etwas, das uns keine Sorgen oder Probleme bereitet, sondern wo wir sagen: Ja, das hat Gott versprochen, dass er bei uns ist. Und dass das so ist, dass das so sein kann und dass das nicht schon immer so war, das hat mit der Stiftshütte zu tun. Die Stiftshütte, ein Ort der Begegnung, ein Zelt der Begegnung, ein Ort, an dem Jesus sagt, in dem Gott sagt, wo er wohnen will. Und dieser Ort ist sehr faszinierend. Und vielleicht begreifen wir die Bedeutung von der Stiftshütte erst, wenn wir verstehen, was sie nicht ist. Sie ist nicht ein Ort, sondern eine Botschaft an die Israeliten. Sie ist eine Botschaft, die Symbole in sich trägt und die Israeliten damals noch gar nicht verstehen konnten, weil so viel sich von Gott noch nicht offenbart hatte. Aber wir im Rückblick verstehen die Botschaft, die diese Stiftshütte in sich trägt. Hier ist ein Nachbau der Stiftshütte in Israel in der Wüste Negev, in dem Naturpark Timna, in Originalgröße. Die Stiftshütte, ein Zelt mit einem Hof drumherum, abgeschirmt durch einen Zaun mit einem Brandopferaltar vorne dran. Innen drin ein Raum, in dem man nicht reingehen durfte. Rituale wurden um dieses Gebäude, um diese Stiftshütte herum aufgeführt. Und alles erscheint geheimnisvoll und auch ehrfurchtgebietend. Stiftshütte, das kommt von dem hebräischen Wort Mishkan, was so viel wie Wohnstatt und Wohnung bedeutet. Damit ist das gesamte Gebäude mit dem Zaun und dem Vorhof gemeint. Und dann ist dort dieses Zelt. Und dieses Zelt kann auch übersetzt werden mit Offenbarungszelt oder eben mit Zelt der Begegnung, Ort der Begegnung. Und es lässt sich austauschen. Ich werde es entsprechend auch in der Predigt verwenden. Einmal sage ich Stiftshütte, einmal meine ich Zelt der Begegnung. Und es lässt sich austauschen und genau so gebrauchen. Es ist immer das Gleiche. Und dieses Zelt war eine Einladung Gottes an das Volk Israel. Er hat gesagt: Ich will bei euch wohnen. Ich will euch begleiten auf eurer Reise. Ich werde in eurer Nähe sein. Ich werde bei euch bei euren Herausforderungen, werde ich euch zur Seite stehen. Und das gilt auch heute noch für uns. Das ist der Start dort damals unter dem Volk Israel. Aber diese Zusage gilt heute auch für uns. Und es gibt so drei Punkte, mit denen Gott uns begegnet in der Stiftshütte. Das erste ist seine Nähe. Er sagt: Ich will bei euch wohnen. Ich will mitten unter euch sein. Das sehen wir später noch, wie das genau passiert. Dann ist es ein Symbol für Gottes Heiligkeit. Es zeigt, dass Gott ein Gott der Reinheit ist, der keine Sünde akzeptiert. Und dieser Ort war ein Ort, wo Wiederherstellung passiert ist, wo Sünde vergeben wurde. Auch deshalb sind viele der Gegenstände aus Gold und aus Silber gearbeitet. Und in der Stiftshütte offenbart Gott seinen Plan, dass nämlich es ein Symbol ist für das, was er mit Jesus geplant hat. Dass in der Zukunft etwas kommt, wo Jesus Vermittler, Brückenbauer sein wird zwischen den Menschen und Gott. Wir sind jetzt so mitten im zweiten Buch Mose, Kapitel 25. Und Mose gibt dem Volk, Gott gibt Mose die Anweisung, diese Stiftshütte zu bauen. Mose ist auf dem Berg, er empfängt dort die 10 Gebote und auch noch ein paar andere Gebote und er empfängt dort auch die Anweisung, dieses Zelt zu bauen. Und wir schauen uns einmal an, was Gott dort genau sagt. Der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben: Gold, Silber und Bronze, violette, purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Felle von Schafböcken, Tachaschleder, Akazienholz, Öl für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung, Onyxsteine und andere Edelsteine, die auf dem Schurz und der Brusttasche des Priesters eingesetzt werden können. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Fertig das Heiligtum und alles, was dazugehört, genauso an, wie ich es dir zeigen werde. Also Gott sagt, mach das, weil ich bei den Israeliten wohnen möchte. Ich will bei ihnen sein. Das wird ein Ort, wo ich mich offenbaren werde, wo ich mitten unter ihnen in diesem Zeltlager eine Wohnung haben werde, wo sie zu mir kommen und wo sie mich sehen werden. Aber kommen wir nochmal zu dem Einstieg von dieser Bibelstelle. Was fällt uns an diesen ersten Versen auf? Wem fällt etwas auf? Etwas, was in dieser ganzen Situation doch außergewöhnlich ist. Als Mose auf dem Berg ist, bekommt er die 10 Gebote und Gott sagt, dass ihr euch, er sagt zu ihnen, ihr müsst euch an alles genau so halten, wie ich es hier euch befehle. Ihr müsst jedes Gebot, jedes Gesetz müsst ihr halten. Und jetzt geht es darum, dass Gott sich einen Ort bauen möchte, erschaffen möchte, wo er unter den Leuten wohnen kann. Und in diesem Fall spricht er von Freiwilligkeit. Er sagt, nicht, dass ihr das machen müsst und keiner muss denken, dass er da jetzt irgendwie was Besonderes geben soll und ich dann sauer bin, wenn er es nicht tut, sondern er sagt, jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas geben. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben. Und ich glaube, dass da eine Symbolik drin ist, dass das genau das ist, was wir auch in unserer Zeit erleben. Gott drängt sich niemand auf. Gott drängt sich mit seiner Gegenwart nicht auf, sondern wir müssen parat sein, wir müssen das bejahen, offen dafür sein. Und Großzügigkeit ist immer eine bewusste Entscheidung. Wenn mein Herz leidenschaftlich für Gott brennt, wenn ich Gott ehren möchte, dann bin ich großzügig und gebe großzügig. Dann bin ich mit dem, wie ich mit Gott verhandle, dann ist das ein freiwilliges Tun und nicht irgendetwas, was aus Druck oder weil mir das jemand vorschreibt, ich tun würde. Und genauso ist es bei dem Volk. Sie brachten dann entsprechend das nötige Geld und auch die Materialien. Und es sind ja wirklich Tonnen an Gold, Silber und Bronze, die sie gebraucht hatten und eben auch diese ganzen Stoffe. Sie bringen das alles miteinander zusammen auf. Es geht dann weiter im Buch Exodus, das dann im Kapitel 33 lesen wir dann, was mit der Stiftshütte, als sie dann gebaut ist, passiert. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Der Herr, JHWH, sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Ganz am Ende vom Buch Exodus, vom zweiten Buch Mose, wird dann die Stiftshütte nochmal in der Beschreibung offiziell eingeweiht. Und dann kommt der letzte Vers aus dem zweiten Buch Mose. Tagsüber stand die Wolke über dem heiligen Zelt, und nachts leuchtete sie vor den Augen aller Israeliten wie Feuer. So blieb es während der ganzen Zeit, in der das Volk Israel umherzog. Also Gott hat dort einen Auftrag gegeben, dieses Zelt der Begegnung oder diesen Mischkan zu erstellen. Und er nimmt dann visuell Einzug mit seiner Gegenwart, tagsüber als Wolkensäule und nachts als Feuersäule, sodass das ganze Volk ihn sehen kann. Und gelesen haben wir, und Mose ist im Zelt bei Gott und spricht sogar von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Weißt du, auch für dich gibt es einen Ort der Begegnung. Und das, was wir heute anschauen, das ist ja nur die erste Offenbarung, etwas, was der erste Schritt war, wie Gott zu den Menschen kommt, um sich ihnen zu zeigen, um zu zeigen, hier, ich kann Gemeinschaft mit euch leben. Also das erste Mal nach dem Sündenfall im Paradies war er natürlich noch sichtbar oder mit ihnen unterwegs. Aber jetzt kommt er zum ersten Mal ganz bewusst, um sich einem ganzen Volk zu offenbaren. Und auch du hast die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Wo wohnt Gott sonst noch? Im Tempel. Als Salomo den Tempel baut und er eingeweiht wird, da lesen wir, wie diese Herrlichkeit Gottes in den Tempel kommt und den Tempel erfüllt. Dann Jesus selbst lebte unter den Menschen. In ihm konnte man sehen, wie der Vater ist, wie Gott ist. Und jetzt nach Pfingsten wohnt Gott im Leib jedes Gläubigen. Wir leben in dieser letzten Zeit, wo auch du Gott erleben kannst, ganz konkret. Und ich erinnere mich noch selber gut an meine erste Gottesbegegnung im Oktober 1990, als ich in einem Gottesdienst war, zur Kindersegnung eingeladen. Und ich war den Tränen nahe und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass da irgendetwas Gutes passiert, ohne dass ich Jesus kannte oder irgendwie was von Jesus überhaupt wollte. Aber Gott ist mir in der Zeit begegnet und als ich aus dem Gottesdienst rauskam, wusste ich, ich möchte dem, was da passiert ist, nachgehen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Und habe dann am Ende dieser Suche nach einigen Monaten dann wirklich Jesus gefunden. Aber bis dahin habe ich gedacht, Christsein ist einfach das Einhalten von langweiligen Gesetzen und Regeln. Und es ist ein langweiliges Leben. Und Christsein, das ist nur, wenn man nichts anderes zu tun hat, dann wird man halt Christ. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass man Gott erleben, erfahren kann. Ich habe gemerkt, dass Gott lebendig ist, dass er über Emotionen zu einem spricht, dass er auch über andere zu einem spricht, dass man Gott erleben kann. Das war für mich eine neue Erkenntnis, was Christsein bedeutet. Gott ist erlebbar, Gott ist erfahrbar. Das hatte ich vorher nicht gewusst. Und so ist es auch mit der Stiftshütte. Ich glaube, die Stiftshütte ist ja zuerst einmal ein Zeichen dessen, dass es Gesetze gibt, die eingehalten werden müssen. Und gleichzeitig kam Mose vom Berg mit den ganzen Gesetzen und Geboten herunter. Und doch war die Stiftshütte auch ein Ort, wo die Begegnung mit Gott möglich war. Und dort, wo ein Gesetz gebrochen wurde, da bestand die Möglichkeit in der Stiftshütte, dass dieser Gesetzesbruch geheilt wurde. Dass es die Begegnung und das Miteinander mit Gott, dass das wieder möglich war, wenn so ein Gesetz gebrochen wurde. Und insgesamt ist die Stiftshütte, und wir schauen uns das jetzt an, voll von Symbolen und Botschaften, wo Jesus in seinem Dienst und in seinem Kommen vorweggenommen ist. Wir sehen dort, wie Gott es sich offenbart, seinen Plan, dass er sich mit den Menschen versöhnen möchte und Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Ich kann jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, sondern ein paar habe ich mal herausgegriffen. Das ist hier so eine Zeichnung, wo wir das Zelt sehen, geöffnet an der Seite, so war es natürlich nicht. Und wir haben hier im Zelt eine Aufteilung von einem großen Raum. Der große Raum, das ist das hier, das ist das Heiligtum. Da stehen zum Beispiel der Leuchter oder der Räucheropferaltar oder der Tisch für die Schaubrote war da drin. Und hier konnte der Priester jeden Tag reingehen und Rauchopfer opfern und gucken, dass der Leuchter brennt und so. Und dann haben wir diesen Vorhang mit den Figuren hier drauf und hier hinten ist dann dieser kleinere Teil vom Zelt und das nennt sich das Allerheiligste. Also es gab zwei Räume, einen größeren und einen kleineren, das Allerheiligste. Und in dem Allerheiligsten war die Bundeslade. Die könnte vielleicht so aussehen, dass da ein Kasten ist, in dem die 10 Gebote drin sind, in dem Auch der Stab von Aaron, der geblüht hat, drin ist und Manna. Und dann gibt es einen Deckel, der diesen Kasten, diese Bundeslade verschließt, genannt Sühnedeckel mit zwei Engeln drauf. Und nur einmal im Jahr war es dem Priester, dem Hohepriester erlaubt, in diesen Raum hineinzugehen. Und zwar dann, wenn er am Versöhnungstag, dem Yom Kippur, an dem Versöhnungstag ein Lamm geschlachtet hat für die Sünden des ganzen Volkes, um es dann an diese Bundeslade, dieses Blut zu sprengen und damit vor Gott Versöhnung für die Sünden des ganzen Volkes zu erreichen. Das war der Ort, wo letztendlich die Vergebung zwischen den Menschen und Gott stattgefunden hat. Und der einzige Zugang in die Gegenwart Gottes war, durch diesen Vorhang hindurch, einmal im Jahr, dem Hohepriester, der hatte Glöckchen an seinem Gewand, dem wurde eine Schnur um den Fuß gebunden, dass falls, wenn er selber noch Sünde an sich hatte und dort tot umfallen würde, dass man das hören würde und dann könnte man ihn wieder rausziehen. So heilig war das Allerheiligste. Das ist jetzt kein Witz gewesen, das war wirklich so. Ihr könnt es in der Bibel nachlesen, sodass man ihn rausziehen konnte und keiner in das Allerheiligste gehen müsste. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was das auch im Hinblick auf Jesus bedeutet. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der einzige Weg. Aber der Weg ist ja irgendwie schon in der Stiftshütte vorgezeichnet, durch den Vorhang hindurch in die Gegenwart Gottes ins Allerheiligste. Und was passierte, als Jesus am Kreuz starb? Wir lesen davon in Matthäus Kapitel 27. Dieser Aufbau, den gab es später auch im Tempel in Jerusalem, das Heiligtum, ein Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum abtrennt. Jesus als der Weg, die Wahrheit und das Leben, als er am Kreuz starb, riss dieser Vorhang in zwei. Und das ist die Symbolik, dass durch Jesus diese Trennung zwischen den Menschen und Gott aufgehoben ist und dass jetzt freier Zugang ist in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, zu ihm, dass wir bei ihm sein können. Das ist an Karfreitag passiert. Und dann sehen wir noch hier diese Sühneplatte. Ich habe es ja gesagt, das ist die Sühneplatte, wo dann das Blut dann draufgesprengt wurde, um die Sünden vom ganzen Volk zu vergeben. Und wir lesen in Römer 3, Vers 25, um unsere Schuld zu sühnen, die gleiche Sprache wie in der Stiftshütte, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und mit diesem Opfer Vergebung für alle erwirkt. Also, das ist der Bezug auf die Stiftshütte. Jesus kam, um Versöhnung zwischen Gott und den Menschen zu bewirken. Jesus kam, um für alle, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen, die an ihn glauben und dieses Opfer annehmen, Versöhnung zwischen sich und Gott herzustellen. Die Stiftshütte war ja auch ein Ort, an dem Gott unter seinem Volk wohnte, das haben wir ja schon gelesen. Und das Johannesevangelium sagt zum Beispiel, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Interessanterweise ist das Wort wohnte auf Griechisch zeltete. Also, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das haben die Griechen gelesen. Und hier ist auch diese ganz klare Andeutung der Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Jesus als der mitten unter den Menschen wohnt, Jesus, das wahre Heiligtum, das bei Gott ist. Also die Details der Stiftshütte, die weisen auf Jesus hin. Und ich habe jetzt nur ein paar rausgenommen. Wir können noch andere sagen, er ist der Weg, das Opfer, das Brot mit den Broten auf dem Schautisch, das Licht, da könnten wir über diese Menora, über den Leuchter reden, aber er ist auch der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Die Stiftshütte war der Plan Gottes, den die Israeliten in dem Sinne noch nicht gesehen haben oder sehen konnten, der Plan Gottes, wie Versöhnung einmal mit allen Menschen stattfinden könnte. Und jetzt komme ich nochmal zum Anfangsgebet. Mein Herz ist klein, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wie großartig es ist, dass wir Gott ohne Auflage begegnen können. Das wird uns erst bewusst, wenn wir verstehen, wie kompliziert es im Alten Testament war, Gott zu begegnen. Da gab es Auflagen, da gab es Hindernisse, da gab es Hürden. Da musste man ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und jetzt kommt Jesus und erfüllt sie alle. Und wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind. Für uns ist es selbstverständlich und es ist auch gut und da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln oder zu kritisieren. Aber das war nicht immer so. Es war sehr kompliziert, in die Gegenwart Gottes zu kommen, aber Jesus hat den Weg frei gemacht. Im Hebräerbrief in Kapitel 8 und 9 lesen wir eine Auslegung der Stiftshütte und auf den Dienst von Jesus hin. Und zwei Verse habe ich mal hier mitgebracht. Wer da noch mehr lesen möchte, Kapitel 8 und 9 im Hebräerbrief. Hier heißt es auch wieder die Sprache von der Stiftshütte. Jesus ist der Hohepriester. Durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Jesus ist der Hohepriester. Er ist der, der dieses Opfer bringt. Er ist der, der wiederherstellt die Gemeinschaft, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und sein Dienst verrichtete er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschenhand betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken oder Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Wir schauen uns das hier einmal an, dass er sein eigenes Blut im Allerheiligsten geopfert hat, um unsere Schuld vor Gott zu befreien. Im Allerheiligsten wurde nichts geopfert. Das habe ich gerade beschrieben. Im Allerheiligsten wurde Blut besprengt, einmal im Jahr. Geopfert wurde auf dem Brandopferaltar, der vor dem Zelt stand, wo das Tier geschlachtet und dann verbrannt wurde, wo das Blut aufgefangen wurde und dann ins Allerheiligste gebracht wurde. Und wenn wir das lesen, dann ist das dieses Opfer in der Qualität und in dem, was es für eine Wirkung hat, so viel größer als das, was die Priester dort an der Stiftshütte tun können. Jesus selbst hat sich selbst geopfert im Allerheiligsten. An dem Ort, wo Gott wohnt, wo er symbolisch lebt, hat er sein Leben hingegeben. Und deshalb ist dieses Opfer so eine andere Qualität und eine andere Bedeutung. Im himmlischen Heiligtum hat Jesus im Allerheiligsten sich selbst geopfert. Und dafür steht der Deckel der Bundeslade. Nee, habe ich nicht. Dort steht der Deckel der Bundeslade mit diesen zwei Cherubim, mit den Engeln drauf. Ein Symbol für Jesus, der uns vor den Schuldergesetze warnt, bewahrt, beschützt und der sich selber opfert, ein für alle Mal, um das Opfer ein für alle Mal zu bringen. Das ist die Bedeutung der Stiftshütte. Um mit Gott zu sein, um mit ihm verbunden, versöhnt zu sein, braucht es einen Ort, wo Opfer und Wiederherstellung kommen kann. Und in Zeiten Israel war das ein immer und immer und immer und immer wiederkehrendes Opfer. Immer wieder. Bis dann der eine kommt, das unschuldige Lamm, der wahre Hohepriester, Jesus Christus, und der sich selbst als das perfekte Opfer hingibt. Was heißt das jetzt für uns? Jetzt haben wir einen ganz großen Geschichtsausflug gemacht in die Vergangenheit, in etwas, was so weit weg ist von unserem gottesdienstlichen Verständnis und doch Bedeutung hat für uns. Was heißt es jetzt für uns? So wie damals Gott wirklich extra ein Zelt gebaut hat in einer Zeit, wo es so schwer war, ihm zu begegnen, so bietet er auch uns an, bietet er dir an, Gemeinschaft mit dir zu haben. Er sehnt sich danach, bei dir zu wohnen. Und er lehrt dich ein, wenn du noch nie dieses Opfer Jesu, dieses einmalige Opfer Jesu angenommen hast, das er gebracht hat, dass du das bejahst, dass der Weg auch für dich frei ist zu Gott hin. Hast du für dich dieses Geschenk des Himmels schon angenommen? Bist du schon mal ganz bewusst diesen Schritt gegangen auf Jesus hin und hast gesagt, hey, Gott, ich möchte, dass du in mir wohnst, dass du bei mir bist, dass du Raum in mir nimmst. Gott möchte bei dir wohnen. Heute kannst du eine Entscheidung treffen. Und wenn du magst, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten, dass wir das bewusst machen, dass Gott für mich gestorben ist, dass er für meine Schuld, für meine Sünde gestorben ist, dass er den Weg zum Vater ins Allerheiligste rein freigemacht hat. Ich lade euch ein, dass wir vielleicht miteinander aufstehen und dass wir dieses Gebet miteinander laut sprechen. Und vielleicht bist du jemand, der das heute zum ersten Mal spricht. Vielleicht hast du es schon oft gesprochen. Vielleicht ist es auch für dich gar nichts Neues. Und doch dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, was es heißt, wie einfach wir es haben, zu Gott zu kommen. Wie einfach es uns gemacht ist, in Jesus Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu haben. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Vater im Himmel, dürft gerne laut mitbeten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.